Wenn wieder aus dem Gazastreifen gefeuert wird, hat man nur wenige Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen.
So hört sich das an, gerade für viele Menschen in Israel, die nahe dem Gazastreifen wohnen und auch weiter weg, gehen Raketen nieder. Tausende Raketen hat die Hamas auf Israel abgefeuert seit dem 7. Oktober und ihre Kämpfer haben in Israel mehr als 1200 Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder. Ein Schock ist das nicht nur für die israelische Gesellschaft, der viele Fragen aufwirft und den Nahen Osten vermutlich nachhaltig verändern wird.
Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo. Und bei der Frage, wie das geschehen konnte, wollen wir nun zuerst auf die israelische Armee schauen. Sie gilt als hochtechnologisiert und sehr gut ausgebildet, dazu auch zahlenmäßig für das kleine Israel recht groß, mit knapp 180.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Das sind in etwa so viel wie Deutschland. Und dazu gibt es noch fast 500.000 Reservistinnen und Reservisten, die jetzt immer wieder dazugerufen werden. Und wie diese israelische Armee trotzdem überrascht wurde, wollen wir jetzt besprechen mit Benjamin Hammer. Im vergangenen Jahr, Hammer, waren Sie noch in Israel als Korrespondent tätig. Jetzt sind Sie wieder bei uns im Funkhaus. Hallo.
Hallo.
Hammer, Sie kennen den Gazastreifen, haben dort auch den Grenzübergang Erez durchfahren, der am Wochenende gesprengt wurde. Wie konnte das geschehen?
Mir ist ein Video im Gedächtnis geblieben, das dem Sender Al Jazeera überspielt wurde. Ich habe keinen Grund, an der Authentizität zu zweifeln. Man sieht dort militante Hamas-Kämpfer, die darauf warten, dass es zu einer massiven Explosion kommt. Die kommt dann auch im Tor bzw. der Mauer zum Übergang Erez und dann wird der Befehl zum Sturm auf diesen Grenzübergang gegeben. Dass das möglich war, allein das ist schon überraschend, denn Israel hatte natürlich Sicherheitsmechanismen, die verhindern sollten, dass die Hamas in der Lage ist, Sprengstoff irgendwo anzubringen und dann die Grenze zu überwinden. Israel hat auf Hightech gesetzt, auf einen Grenzzaun und teilweise eine Mauer mit einer unterirdischen Komponente gegen Tunnel, mit Sensoren, mit Überwachungskameras und auch wohl, das erfahren wir jetzt, stärker mit Selbstschussanlagen. Dieses Überwachungssystem war verbunden durch Mobilfunkmasten, Mobilfunktechnologie und laut der New York Times wurde das von der Hamas vor dem Angriff, vor dem Sturm ausgeschaltet. Dann funktionierten die Überwachungskameras nicht mehr, die Sensoren nicht, die Selbstschussanlagen und an der Stelle wurde die ja so selbstbewusste Hightech-Nation Israel, die auch im Sicherheitsbereich auf Hightech setzt, sehr verwundbar.
Sie haben mir öfter schon erzählt, dass wenn man im Gazastreifen unterwegs ist, hört man Drohnen aus Israel, die über einem fliegen. Jetzt haben aber auch anscheinend Hamas-Kämpfer Drohnen benutzt, um den Zaun auszuschalten und die Selbstschussanlagen dort. Wie konnte das geschehen?
Das ist definitiv bemerkenswert und zeigt, wie sehr auch die Hamas aufgerüstet hat und auf neue Technologien setzt. Es gibt ja erste Überlegungen, ob die Hamas in Anführungszeichen auch aus der Kriegsführung in der Ukraine gelernt hat. Klar ist, sie wird von dem Iran unterstützt, gerade auch was Technologien angeht. Die Hamas wurde lange Jahre möglicherweise etwas unterschätzt. Das wurde oft betont im Vergleich zu Hisbollah-Miliz im Norden. Sei sie kleiner, weniger mächtig, einfacher beherrschbar. Wenn uns die vergangenen Tage etwas gezeigt haben, dann, dass sie leider sehr erfolgreich war, jene Hamas. Und Drohnen, die es schaffen, in einer großen Geschwindigkeit und mit einer großen Präzision mit Sprengstoff israelische Anlagen auszuschalten, das zeigt, dass die Hamas aufgerüstet hat, übrigens schnell aufgerüstet hat. Die letzte Gewaltrunde, der letzte Krieg zwischen Israel und der Hamas, der liegt gerade einmal 2 Jahre zurück. Ich glaube, auch das hat Israel überrascht, wie schnell die Hamas in der Lage sein würde, da wieder aufzurüsten.
Sie haben erzählt, dass eben durch diesen Grenzübergang dann die Hamas-Kämpfer gekommen sind, aber eben auch den Zaun außer Gefecht gesetzt haben. Trotzdem ist ja immer noch die Komponente der Soldaten dort. Es sind offensichtlich auch zu wenige Soldatinnen und Soldaten um den Gazastreifen positioniert gewesen. Es gibt den Vorwurf, dass die eben im Westjordanland gewesen sein sollen, in großer Zahl zum Schutz der Siedler. Was können Sie dazu sagen?
Ich bin an der Stelle zum aktuellen Zeitpunkt vorsichtig, weil ich natürlich nicht die Divisionsbewegungen von außen betrachten kann und weil das ein sehr sensibles Thema ist. Klammer auf, ich will ja jetzt nicht von der Seitenlinie aus so tun, als ob ich ein Militärexperte wäre, der beurteilen kann, wie Israel seine Truppen aufgestellt hat. Richtig ist, dass viele israelische Kommentatoren schon in den letzten Tagen gesagt haben, dass aufgrund von vielen Siedlern im Westjordanland, die geschützt werden sollten durch die israelische Armee, dort der Fokus in den vergangenen Wochen lag. Es gab dort Kämpfe, es gab dort Terroranschläge durch Palästinenser, es gab dort Siedlergewalt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die bisherige israelische Regierung vor der Einheitsregierung repräsentierte ja auch einen Teil dieser radikalen Siedler. Der Fokus war also in Richtung Westjordanland. Aber nochmal, ich will da vorsichtig sein. Grundsätzlich können wir aber sagen, dass Israel wohl glaubte, mit der beschriebenen Hightech-Technologie die Grenze im Griff zu haben. Und an der Stelle müssen wir eine Sache grundsätzlich ansprechen. Es ist nicht die israelische Militärdoktrin, Grenzen mit sehr, 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 sehr vielen Soldaten zu sichern. Sie haben es angesprochen, Israel als kleines Land hat nicht so viele Soldaten, auch wenn es prozentual sehr viel ist, sondern die israelische Militärdoktrin seit der Staatsgründung setzt auf Abschreckung. Sie setzt darauf, dass wenn Israel angegriffen wird, massiv zurückgeschlagen wird in der Hoffnung, dass sich Israels Feinde es bei der nächsten Gewaltrunde ganz genau überlegen. Und die Annahme war, dass die Hamas, wohl wissend, wie Israel zurückschlagen würde, so etwas nicht wagen würde. Und an der Stelle hat man sich möglicherweise verkalkuliert.
Wir sehen ja auch, dass immer noch bis heute Raketen abgefeuert werden aus dem Gazastreifen Richtung Israel. Das Luftverteidigungssystem in Israel, der Iron Dome, der ist ja weltweit bekannt. Auch die deutsche Regierung interessiert sich dafür. Wie konnte es denn sein, dass die Hamas-Raketen eben nicht in dieser großen Zahl wie früher abgefangen wurden?
Die Hamas hat in den letzten Jahren immer stärker auf eine Taktik gesetzt, und zwar dieses Raketenabwehrsystem numerisch zu überfordern. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich noch in Tel Aviv als Korrespondent war, im Mai 2021, der vorherige Gazakrieg. Da hat die Hamas in einem nie dagewesenen Ausmaß viele Raketen zum gleichen Zeitpunkt auf Tel Aviv geschossen. Die Geschosse wurden in der Regel abgefangen, aber es gibt auch für das beste Raketenabwehrsystem bei hunderten Raketen irgendwann ein Limit. Dann entscheidet, wenn ich richtig informiert bin, ein Computer, ein Algorithmus darüber, welche Raketen wie abgefangen werden. Das bedeutet, dass Raketen, die hoffentlich keinen Schaden anrichten, vom System niedriger priorisiert werden. Aber in einer so für das System auch überfordernden Situation kommt es dann auch zu Einschlägen. Das haben wir damals 2021 gesehen und das sehen wir jetzt in diesen Tagen wieder.
Hat sich Ihr Bild, Herr Hammer, von der israelischen Armee, das Sie gehabt haben in den Jahren, als Sie in Israel waren, durch diese Tage jetzt gewandelt?
Ja, das hat es, und möglicherweise auch für viele Israelis. Und das erklärt aus israelischer Sicht vielleicht auch ein Stück weit den Schock oder das Trauma, was da geschehen ist. Wann immer ich israelische Soldaten gesehen habe im besetzten Westjordanland, wann immer ich auf eine israelische Grenzanlage zugefahren bin im Gazastreifen, war das Gefühl, die haben hier die Überhand, die kontrollieren das hier, die sind gut aufgestellt, die verteidigen Israel. Das war ja auch immer das Versprechen und ist es eigentlich weiterhin der israelischen Armee an Israel, an das jüdische Volk auch, wir schützen euch. Und insofern hat mich das überrascht, und ja, man muss konstatieren, dass die israelische Armee an der Stelle deutlich verwundbarer war, ist, als es schien. Und das ist an der Stelle eine Zäsur. Und die israelische Armee wiederum wird versuchen, alles zu tun, um diesen Schock und dieses Image möglicherweise auch abzuschütteln in den kommenden Wochen und Tagen.
Benjamin Hammer, lange Jahre unser Korrespondent, bis vergangenes Jahr in Israel. Vielen Dank.
Gerne.
Die Armee ist jetzt natürlich auch eines der großen Gesprächsthemen in der israelischen Gesellschaft und die ist gespalten, muss man sagen. Spätestens nach der Parlamentswahl vor knapp einem Jahr, dabei wurde die Likud-Partei von Benjamin Netanyahu mit 23% wieder stärkste Kraft und konnte eine rechtsreligiöse Mehrheit in der Knesset bilden mit ultraorthodoxen und radikalen Siedlerparteien. Zusammen wollen sie die Unabhängigkeit der Justiz beeinflussen. Kritiker behaupten auch wegen den Korruptionsprozessen gegen Netanyahu selbst. Gegen diese Justizreformen gehen ja seit Monaten Hunderttausende in Israel auf die Straße, auch in dem Örtchen, in dem Ofer Waldmann war, in dem jetzt durch den Hamas-Angriff alles anders ist.
Kiryat Tivon, eine kleine Stadt bei Haifa im Norden Israels. Die Anwohner hier sind das Donnern vorbeifliegender Kampfjets gewohnt. In der unmittelbaren Nähe liegt ein Stützpunkt der israelischen Luftwaffe. Doch am Morgen des 7. Oktober wollte das Donnern nicht aufhören.
An jenem Samstag gingen wir in eine andere Welt über.
Der Psychologe Dubi Agami, ein schmal gebauter Mann in seinen späten 40ern, sitzt neben seiner Frau Raz und erzählt von jenem Morgen.
Dass Menschen wie wir am Samstagmorgen aufwachten und Terroristen in ihren Häusern hatten, stundenlang, und es kommt keine Hilfe vom Staat. Und sie fliehen nach Hilfe. Das Gefühl war, dass der Staat zusammenbricht. Davor stand er hinter uns. Nun ist er weg.
Übrigens zur Protestbewegung. Seit 10 Monaten werden wir vom eigenen Premier als Verräter, Anarchisten beschimpft. Und das Blut kocht. Das Recht zu protestieren ist doch ein demokratisches Grundrecht. Ich habe meinen Vater in der Armee verloren. Meine Mutter ist Holocaust-Überlebende. Und wir? Wir sind die Verräter?
Raz Agami Austerlitz, Ende 40, rothaarig, ist Therapeutin. Ihre Familie kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Tivon, baute den Ort mit auf. Raz und Dubi sind zentrale Figuren der demokratischen Protestbewegung in Tivon. Samstag für Samstag helfen sie, die örtlichen Demonstrationen gegen die Justizreform der Regierung zu organisieren, sammeln Spenden, entwerfen Plakate. Für sie ist das Versagen Israels, den Angriff der radikal-islamischen Hamas auf die israelischen Ortschaften vor dem Gazastreifen abzuwehren, auf die Politik von Premierminister Benjamin Netanyahu und seiner Regierungspartner zurückzuführen.
Jetzt ist die Gesellschaft vereint, weil Israel darin gut ist, bei Katastrophen zusammenzurücken. Corona, Erdbeben. Jetzt ziehen alle an einem Strang. Aber danach wird hier die Hölle los sein. Die politische Führung stellt sich seit Jahren nicht ihrer Verantwortung. Und das Gleiche wird jetzt passieren. Das macht mich ängstlich und wütend.
Der Zusammenhalt wächst, weil alle jetzt mitmachen. Andererseits liegt hier ein Bruch vor. Man ist wütend. Der ganze Staat ist seit 4-5 Jahren damit beschäftigt, den Premier aus seinem Gerichtsprozess zu retten. Der ganze Staat beschäftigt sich nur damit und anderes wird vernachlässigt, nicht nur die Sicherheit.
Jetzt dreht sich vieles um die Armee. Auch 15 Autominuten von Dubi und Raz entfernt, wo Einwohner eine Sammelaktion für Soldaten betreiben.
Wir sind auf Ramat Hadassa in Kiryat Tivon. Hier haben wir ein logistisches Zentrum errichtet. Wir sammeln Sachspenden für die Soldaten. Es sind gute Menschen hier. Wir haben Bäckereien, die jeden Morgen 300 Baguettes schicken. Und wir sagen unseren Soldaten, macht eine ordentliche Arbeit, passt auf uns auf, vor allem aber auf euch. Wir stehen hinter euch.
Mor Shalev, Mitte 40, ist eine kleine, stämmige, umtriebige Frau. Ein Freund ihres Bruders, so erzählt sie, wurde als Reservist eingezogen und schrieb ihr, dass ihm und den anderen Soldaten einige Hygieneartikel und warme Unterwäsche fehlen. Die ersten Artikel bezahlte sie aus eigener Tasche. Dann postete sie eine Bitte nach Unterstützung auf sozialen Medien.
Leute aus Divonne strömten zu mir. Mein Haus wurde zur Schaltzentrale. Immer mehr Menschen meldeten sich. Dann haben wir uns für ein größeres Lager entschieden, haben Freiwillige organisiert. Und so ist aus einer kleinen Bitte was Großes entstanden. Und nun helfen wir all unseren Freunden.
Im Gebäude herrscht hektische Betriebsamkeit. Viele Kartons sind zu sehen mit offenen Klappen und werden von mehreren Freiwilligen gefüllt. Junge Mädchen verteilen gespendete Lebensmittel, Kleidung und Schlafsäcke auf mehrere Regale. Die Schulen sind ja seit Beginn des Angriffs geschlossen. Hier können sie, so betonen es die Mädchen, nützlich sein. Generell herrscht der Eindruck, viele haben hierher gefunden, um dem Schrecken des Angriffs etwas entgegenzusetzen. Viele wurden in eine Schockstarre versetzt. Aus der wollen sie sich jetzt befreien, mit Tatendrang. Das gilt auch für die arabisch-muslimischen Israelis.
Wir haben in der Umgebung arabische Dörfer. Sie spenden Hummus und Pita-Brot. Ein Mann aus dem arabischen Dorf Kabija spendete Unterhemden und Wäsche. Unglaublich, es gibt Mütter, deren Kinder in der Armee sind. Wir sind ihre Therapie. Eine Mutter fährt von einem Supermarkt zum nächsten. Das erspart es ihr, zu Hause zu sitzen und auf den Anruf ihrer Kinder aus der Armee zu warten.
Die Schule meiner fast 13-jährigen Tochter musste ebenfalls schließen. Doch ihre Klassenlehrerin, Merav Shalev, entschied sich kurzerhand, sich jeden Tag mit einer Gruppe von Kindern aus der Klasse zu treffen, zu reden, zu spielen.
Mit den Kindern zu sein, da bin ich einfach mit dem Leben verbunden, mit dem Fluss des Lebens. Da ist die Gesundheit, da vergisst man alles, was so schlimm ist, und man kann sich freuen sogar.
Die zierliche 55-jährige Lehrerin lebte einige Jahre in München, ist der deutschen Sprache mächtig.
Ja, ich habe einfach sie erzählen lassen, mit ein bisschen Unterstützung natürlich, was sie gerade durchmachen, was sie erleben, was sie fühlen, was sie denken. Sie teilen mit, wie sie mit dem Geschehen umgehen, was denen hilft. Ich habe sie gefragt, wann das am schlimmsten sei für sie. Und viele erzählen, dass ins Bett gehen, einschlafen ist ganz, ganz schwierig. Da kommen die Gedanken hoch.
Es gibt kaum ein Haus in Israel, in dem man keinen der Ermordeten, der Verschleppten kennt, der selber nahestehende Menschen verlor. Ein Cousin eines der Mädchen aus der Schulklasse meiner Tochter ist bei dem Angriff am Samstag ebenfalls ermordet worden. Auch darüber redet Merav mit den Kindern.
Sie haben mitgeteilt ihre Ängste vor dem Tod und haben Fragen gestellt. Was passiert dann? Wo ist er, dieser Cousin, der gefallen ist? Wo ist er jetzt? Und dann hat das eine Mädchen hat gesagt, es ist so ein bisschen ähnlich wie die Frage, wo war er, bevor er geboren ist. Das fand ich so stark.
Am Ende unseres Gesprächs frage ich Merav, ob die Klassenkinder auch Fragen nach dem großen Bild stellen, nach dem politischen, staatlichen Zusammenhang.
Oh, sie fragen sich sogar nach dem richtig großen Zusammenhang. Also sie haben sogar von den Kindern in Gaza gesprochen, die auch Angst haben und sich unbeschützt fühlen. Und also diese Kinder, die sind echt was Besonderes. Ja.
Offa Waldmann war das mit diesen Eindrücken aus dem Norden von Israel. Und über die großen Zusammenhänge wollen wir hier weiter sprechen mit Gisela Dax. In Tel Aviv erreichen wir Sie. Frau Dax, Sie leben seit 30 Jahren in Israel, sind Journalistin, waren früher Korrespondentin für die Zeit, jetzt bei der NZZ am Sonntag, und Sie sind auch Professorin an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Dax, gestern hat sich ja die Arabische Liga getroffen und Israels Bombardements jetzt im Gazastreifen nicht explizit angesprochen, sondern die Gewalt auf beiden Seiten verurteilt. Ist das ein Erfolg der israelischen Außenpolitik in den vergangenen Jahren, wo man sich ja angenähert hat an viele arabischsprachige Staaten?
Also ich glaube, das hat auch etwas oder vielleicht vor allem damit zu tun, dass dieser Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und diese Angriffe der Hamas gehen weiter. Es gibt also einen Raketenhagel seit Samstag, der parallel mit dem Angriff auf die, also mit dem Bodenangriff erfolgt war, dass das schon ein sehr abscheulicher Angriff von fundamentalistischen Islamisten ist. Und da bin ich mir auch nicht sicher, wie weit da Unterstützung in breiten Kreisen tatsächlich herrscht, wenn man mal davon absieht, von dem Iran, der sich da klar geäußert hat, dass es da wirklich so einen Moment gibt, um zu sagen, jetzt mal langsam, wen unterstützen wir da, vor allem jetzt für was? Dass es tatsächlich Annäherungen gegeben hat, also vor allem die Abraham-Abkommen, wo es einen Friedens- oder Normalisierungsprozess und Schluss gab zwischen vor allem den Vereinigten Emiraten, auch Bahrain und dann kam ja noch Marokko und Sudan dazu. Das waren diplomatische Prozesse, bei denen sich die Teile der arabischen Welt gesagt haben, also da vor allem eben die Golfstaaten, also wir sind nach wie vor für die Palästinenser und für einen palästinensischen Staat, wollen aber nicht mehr darauf warten alleine, bis sich das löst, dieses Nahostproblem, und erst dann mit Israel normalisieren, sondern wir wollen weiter die Palästinenser unterstützen, aber zugleich auch mit Israel, von dem wir vieles lernen können, von dem wir da Kontakte haben wollen. Wir haben auch keinen Kriegszustand mit Israel gehabt in der Vergangenheit. Und es gab eine Annäherung. Und da ist schon so ein Wandel da, der mag durchaus mit eine Rolle spielen.
Sie haben die Staaten schon angesprochen, also Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Sudan, Marokko. Vorher waren es ja auch schon Ägypten und Jordanien. Demnächst sollte es ja auch Gespräche geben oder hat es auch schon gegeben mit Saudi-Arabien. War das jetzt auch ein Grund vielleicht für die Hamas zu sagen, hier müssen wir jetzt eine Spaltung dieser arabischen Welt eben nochmal hervorrufen, um das zu verhindern, dass auch Saudi-Arabien mit Israel da entsprechende Kontakte aufnimmt?
Also mit Sicherheit, man kann es natürlich nicht direkt nachvollziehen, aber wird die Hamas dafür ein iranisches grünes Licht bekommen haben? Ich meine, so wie sich auch Teheran positioniert hat und hat diesen Angriff total unterstützt und man weiß, also dass es da sehr enge Kontakte gibt. Das heißt, der Iran hat tatsächlich ein großes Interesse daran, die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel zu unterbinden. Der Iran selber hatte sich auch wieder angenähert mit Saudi-Arabien und umgedreht, was zu einer entspannenden Situation dabei getragen hat. Aber es war irgendwie vollkommen klar, dass der Iran nicht gleichzeitig mit Saudi-Arabien sich annähern kann, während Saudi-Arabien sich auch Israel wieder annähert. Also da etwas zu tun, um im Grunde eine Veränderung des Nahen Ostens, die eine Veränderung herbeiführen wäre, das ist tatsächlich im iranischen Interesse. Dann kommt hinzu, dass der Deal zwischen Israel und Saudi-Arabien, so wie er angedacht war, vor allem eigentlich auch ein Deal war zwischen Saudi-Arabien und Amerika. Also dabei handelt es sich um einen Verteidigungspakt. Das ist der erste, den die Vereinigten Staaten mit einem Land haben seit 1952. Und damals gab es diesen Verteidigungspakt mit Japan. Und ein Teil dieses großen Packages ist eben diese Normalisierung mit Israel. Aber vor allem ist es ein amerikanisch-saudischer Verteidigungspakt. Und ganz sicher reagiert da der Iran und sagt, ja, also vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, einen richtigen Angriff mit zu unterstützen. Hinzu kommt, wenn Sie von Zeitpunkten sprechen, man hat auch im Ausland in der arabischen Welt gesehen, dass in den letzten 9 Monaten es schwere innenpolitische Polarisierungen gab in Israel um diese Justizreform herum und natürlich auch die Armee dadurch geschwächt wurde, weil damit ein verbunden war, dass Reservisten, gerade Piloten, gesagt haben, wenn diese Justizreform weiter vorangetrieben wird, dann gehen wir nicht mehr zu Übungen. Es gab Rufe der israelischen Armee zu sagen, also wenn wir da nicht so weitermachen, dann werden wir geschwächt. Und irgendwie auch gedacht haben, das ist jetzt der Zeitpunkt, auch 50 Jahre getimt, genau nach dem Yom Kippur-Krieg, der sowieso ein großes Trauma nach wie vor in der israelischen kollektiven Psyche war und ist. Also man brauchte sich hier nur die Fernsehsendungen anschauen, die letzten Wochen. Da ging es nur darum, um dieses Trauma von damals. Also wieder an einem Samstag, genau 50 Jahre danach, an einem jüdischen Feiertag, genau getimt. Und haben vielleicht nicht damit gerechnet, dass die Reservisten schnell alle dabei sein würden, was einem in Israel schon klar war. Also dass im Notfall natürlich all diejenigen, die da demonstriert haben gegen die Regierung, die auch jetzt immer noch total wütend sind über die Regierung, dass die aber im Notfall selbstverständlich sofort zur Armee gehen, um das Land zu verteidigen. Vor allem in einer solchen klaren existenziellen Krise, wo man sich jetzt wirklich befindet.
Die Arabische Liga hat gestern auch gefordert, den Friedensprozess wieder aufzunehmen. Kann man das den vergangenen Regierungen und Netanjahu vorwerfen, dass er hier nicht auf die Palästinenser zugegangen ist, sondern im Gegenteil, er provoziert hat mit der Ausweitung der Siedlungsgebiete im Westjordanland?
Ja, ganz sicherlich war diese letzte Regierung, zustande gekommen ist, so extremistisch mit extremistischen Partnern, weil eben niemand sonst mehr mit Netanjahu zusammensitzen wollte, dass die alles andere als ausgerichtet war auf eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern ganz im Gegenteil, also mit extremistischen Siedlernvertretern, die im Grunde von der Annexion träumen. Das Interessante ist natürlich, dass bei diesen Verhandlungen mit Saudi-Arabien, die es gab oder die vielleicht immer noch auf dem Parkett stehen, war eigentlich klar, und so kam, also wir haben auch gerade von den Abraham-Abkommen gesprochen, und da ging es ja auch dabei darum, also es mag keine Lösung auf dem Tisch liegen, aber Annektierung auf keinen Fall. Und darauf hatte Netanjahu damals ja auch schon explizit verzichtet, um die Abraham-Abkommen zu bekommen. Also sicherlich mit Saudi-Arabien eine Annäherung, die geht nicht, indem man also mehr Palästinensergebiete sich einverleibt und da total zumacht. Also insofern wäre die Frage gewesen, also käme es zu einer weiteren Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien, was durchaus im Sinne von Netanjahu wirklich war. Das hätte ihn auch seiner großen Koalition möglicherweise, seine Koalition mit den rechtsextremen Partnern, die wären da sicherlich dann ausgestiegen oder sie hätten es zumindest nicht mitgetragen. Aber jetzt ist die Zukunft, ich würde auch mal sagen, es gibt ja erst eine Notstandsregierung seit gestern in Israel. Also wenn man jetzt hier die innenpolitische Lage sich anschaut, dann ist erstmal wahrscheinlich wirklich vorbei mit der Netanjahu-Regierung, wenn dieser ganze Krieg hinter uns liegen wird.
Sie meinen, er kommt nicht gestärkt aus diesem Krieg dann heraus?
Also auf keinen Fall. Also ich glaube, man hat im Ausland nicht wirklich ein Gefühl dafür, was sich da gerade hier in Israel abspielt. Gestern Abend war wirklich große Sorge, dass die Hezbollah auch noch wirklich mehr als jetzt nur in den letzten Tagen provoziert, sondern sich an diesen Krieg anschließen könnte und eine zweite Front, die noch sehr viel mächtiger ist. Also die Hezbollah hat 140.000 sehr viel stärkere Raketen stationiert, direkt an der Grenze zu Israel und könnte da auch mit angreifen. Dann stellt sich innenpolitisch die Frage, wie konnte es zu diesem Debakel des Nachrichtendienstes kommen, es eben nicht zu wissen. Jetzt gibt es Informationen, die sind zwar umstritten und werden abgestritten, aber dass die Ägypter Israel wohl gewarnt hatten vor einer Überraschungsattacke der Hamas. Das sind Sachen, die werden sicherlich ans Tageslicht kommen. Und wenn Sie jetzt in Israel sehen, dass die bisherige Regierung, die Minister, die 9 Monate lang täglich die Medien überflutet haben mit irgendwelchen Statements, jetzt total schweigen. Und es ist die Zivilbevölkerung, es ist die Protestbewegung, es sind all diese Leute, die jetzt in die Armee gehen, beim Reservedienst dabei sind und die auch die Hilfe, Spendenaktionen, all das, was hier gerade im Lande läuft, mit unterstützen, dann sind es diejenigen, die eigentlich jetzt die ganze Verteidigung Israels am Laufen halten und sicherlich nicht die Regierung. Also ich glaube, diese Rechnung diesmal, die wird noch kommen.
Sagt Gisela Dax aus Tel Aviv, Journalistin. Vielen Dank.
Ja, okay.
Mit der Frage, wie es den Menschen im Gazastreifen geht. Auch dort sollen laut palästinensischen Medien inzwischen mehr als 1000 Opfer zu beklagen sein. Damit und auch wie sich die innerpalästinensische Diskussion abspielt, wollen wir uns in der nächsten Woche hier in der Weltzeit beschäftigen. Ich bin André Zanto. Bis dahin.